Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vor 50 Jahren geschah Grundstürzendes, wirklich Grundstürzendes für Homosexuelle und Transidente. Vor 50 Jahren begann ihr Kampf um Gleichberechtigung. Homosexuelle und Transidente gibt es in allen Gruppen der Gesellschaft, natürlich auch in den Religionsgemeinschaften. Hier ein evangelischer Pfarrer aus Franken, der einmal eine Pfarrerin war.
Ohne dass ich schon immer Begriffe dafür hatte, das genau so zu formulieren, aber das Gefühl, dass ich falsch bin, dass ich nicht dazu passe, das habe ich von klein auf. Mein Kopf sagt mir, ich passe nicht zu dem, wie ich ausschaue, wie ich bin. Das ist ja das Eigentliche, der Dysphorie, die transidente Menschen mit sich herumtragen, dass ihnen ihr Kopf was anderes erzählt, als die körperliche Hülle ihnen erzählt.
Aus Silke wurde Sebastian, der transidente Pfarrer von Veitshöchheim, 50 Jahre nach dem Aufstand vor dem Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street. Es gibt das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das kann auch für das eigene, für das biologische Geschlecht gelten, also für den Jungen, der in einem Mädchenkörper steckt und der sich dann später als Mann im Frauenkörper entscheidet, ganz Mann werden zu wollen. Das ist auch 50 Jahre nach dem Aufstand in der New Yorker Christopher Street ein schwieriger Weg. Stefanie Oswald über eine evangelische Pfarrerin, die sich vor ihrer Gemeinde outete, dass sie sich schon lange, ihr ganzes Leben lang als Mann fühlt und jetzt ganz Mann werden will. Das war vor knapp 2 Jahren. Und jetzt?
Sonntagvormittag in Veitshöchheim bei Würzburg. Etwa 40 Mitglieder der evangelischen Gemeinde haben sich zum Gottesdienst versammelt. In der heutigen Predigt spricht Pfarrer Sebastian Wolfrum über das Thema Berufung.
Der Beruf ist, der kennt keine Grenzen. Verleugnet Grenzen, ignoriert sie und macht weiter gegen einen Widerstand.
Vordergründig spricht Sebastian Wolfrum über den Propheten Jeremias und die junge Umweltaktivistin Greta Thunberg. Vom Segen und Fluch derer, die ihrer Berufung folgen. Aber wer die Geschichte des Pfarrers kennt, ahnt, hier spricht einer auch über seine persönlichen Erfahrungen. In seinem Buch »Endlich« erzählt Sebastian Wolfrum aus 2 Perspektiven von seinem Weg als transidenter Pfarrer. In der 3. Person von ihr, Silke, der Frau, in deren Körper er sich nie wohlgefühlt hat, und in der Ich-Perspektive von Sebastian, dem Mann, der seit gut 1,5 Jahren befreit ist von der Qual eines lebenslangen Versteckspiels.
Ohne dass ich schon immer Begriffe dafür hatte, das genau so zu formulieren, aber das Gefühl, dass ich falsch bin, dass ich nicht dazu passe, das habe ich von klein auf. Mein Kopf sagt mir, ich passe nicht zu dem, wie ich ausschaue, wie ich bin. Das ist ja das Eigentliche, der Dysphorie, die transidente Menschen mit sich herumtragen, dass ihnen ihr Kopf was anderes erzählt, als die körperliche Hülle ihnen erzählt.
Aus der Dysphorie, einer mit negativen Gefühlen einhergehenden Störung des emotionalen Erlebens, sagt Wolfrum, erwachse für die meisten transidenten Menschen viel Leid. Wolfrum wurde 1971 in einem weiblichen Körper geboren und auch als Mädchen erzogen. In seinem Buch berichtet er von seiner einsamen Kindheit, dem frühen Tod des Vaters, den Qualen der Pubertät, in denen der Jugendliche seinen Weg zum Glauben findet und sich schließlich für ein Theologiestudium entscheidet.
Das Christentum ist eine Religion, die sich mit den Geschlagenen, mit den Schwachen verbündet und solidarisiert. Exemplarisch und bis zur letzten Konsequenz durchgezogen in der Geschichte Jesu Christi, der bis zum Tod sich da hineinbegeben hat. Ein Stück weit ist das was, was mir natürlich viel Halt und Trost gegeben hat, weil ich mich darin auch wiederfinde, zu sagen, also ich muss nicht der strahlende Held sein, dass ich mir sicher sein kann, Gott steht auf meiner Seite, sondern ich kann mir sicher sein, in dem, was ich auch an Schwierigen erlebt habe, ist Gott trotzdem dabei.
Wolfrum verweist auf zahlreiche biblische Texte und Erzählungen, die ihn auf seinem Weg zu sich selbst bestärkt haben. Die Jakobsgeschichte etwa oder Jeremia, Kapitel 1, Vers 5.
Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib gemacht habe. Schon bevor du konkrete Gestalt angenommen hast, kannte ich dich und hatte eine Beziehung mit dir. Ich lese sie natürlich so, das ist eine Beziehung, die unabhängig von der Gestalt ist und auch über die Gestalt hinaus gehen wird.
Pfarrer Wolfrum hat auf seinem Glaubensweg unterschiedliche Richtungen und Interpretationen des christlichen Glaubens kennengelernt. Als Jugendlicher gehörte er einer Gruppe evangelikaler Christen an, für die jede Form abweichender Sexualität Sünde war. Auch heute, schreibt er in seinem Buch, frage er sich:
Darf man Gott ins Handwerk pfuschen? Mein Körper wird sich unter Testosteron umbauen. Operationen werden den Prozess ergänzen.
Immer wieder werde er aufgefordert, schreibt Wolfram, er möge sich so akzeptieren, wie Gott ihn geschaffen habe.
Hinter der Aufforderung, nichts zu ändern, höre ich die Überzeugung oder Hoffnung, Gott mache keine Fehler. Diesen Satz kann ich durchaus unterschreiben. Gleichzeitig ist der menschliche Körper so vielfältig und variantenreich, und mitunter muss man ihm medizinisch helfen, damit der Mensch, der in diesem Körper steckt, gut leben kann.
Also das ist was mich tatsächlich selber auch fasziniert. Dass ich in der Beziehung Gott zu mir irgendwo nie das Gefühl hatte, das darf nicht sein. Ob mich Gott das so haben will oder anders haben will oder ob ich da irgendwie falsch bin, in der Binnenperspektive Gott, Sebastian, war das nie eine Frage.
Sebastian Wolfram schreibt von den Erfahrungen in verschiedenen Kirchengruppen. Von sexuellem Missbrauch durch einen evangelischen Pfarrer, von der Flucht in eine Ehe mit einem ehemaligen Klassenkameraden, die nach einigen Jahren geschieden wird. Er berichtet von einer zerbrochenen lesbischen Beziehung, von Gewaltfantasien und schließlich von dem Entschluss, sich als transident zu outen. Ein Entschluss, der auch ein großes Wagnis bedeutete, denn Wolfram war sich nicht sicher, wie seine Gemeinde reagieren würde.
Sie haben mich hier in einer großartigen Weise unterstützend begleitet und tun das bis auf den heutigen Tag. Nehmen Anteil an dem, was mit mir passiert, und haben mich da wirklich auch durchgetragen.
Das gelte auch für seine Landeskirche, sagt Wolfram. Diese Unterstützung bedeute ihm viel, denn die Transition ist ein langwieriger und psychisch oft sehr belastender Prozess. Unterstützt wird er darin auch von seiner Partnerin Johanna Klee. Sie ist Pfarrerin in Braunschweig.
Wir haben uns kennengelernt bei einer Fortbildung, und es gibt, wenn man sich aufmacht, diesen Weg zu gehen, immer eine Erprobungsphase.
Ein Alltagstest,
wo man quasi immer probiert, wie das ist, als Mann zu leben. Und da haben wir uns am ersten Tag quasi kennengelernt.
Johanna Klee sagt, es sei nicht immer einfach, mit einem Menschen mit so vielen Brüchen und Veränderungen in der Lebensgeschichte eine Beziehung zu führen.
Also dieser ganze Prozess von außen betrachtet kommt mir schon sehr als Eingriff in das Privatleben vor, weil natürlich Trans immer noch als psychische Störung teilweise betrachtet wird. Deswegen braucht es 2 psychiatrische Gutachten, um dann vor dem Gericht bestehen zu können. Und selbst wenn die Therapeutinnen und Therapeuten das selber nicht so sehen, der Prozess als solches ist ja trotzdem erstmal eine Stigmatisierung und man wird eben als psychisch krank betrachtet.
Auch deshalb hat Sebastian Wolfram sein Leben nun aufgeschrieben, um auf die Probleme von transidenten Menschen allgemein hinzuweisen, um Mut zu machen für diesen Schritt, um Vorbild zu sein. Und letztlich auch, um sich mit sich selbst zu versöhnen.
Es gibt viele transidente Menschen, die, was ich gut verstehen kann, mit ihrem vorauslaufenden Leben nichts mehr zu tun haben wollen. Auf der anderen Seite bedeutet es für mich wirklich einen Schritt zur Versöhnung und zur Akzeptanz, zur Integration, zu sagen, okay, dieses Leben war so, wie es war, ich kann es nicht verändern, und darin irgendwo auch Positives zu sehen.
Pfarrer Sebastian Wolfram, der mal Pfarrerin war. Er hat über seinen Weg ein Buch geschrieben, Endlich ich, ein transsexueller Pfarrer auf dem Weg zu sich selbst. In der Mehrheitsgesellschaft ist es ja relativ einfach. Da gibt es Mann und Frau, dazu gibt es ein paar Kinder, dann hat man eine Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Heteronormativ, wenn man es etwas sperrig ausdrücken will. Aber zur Mehrheit gehört auch immer die Minderheit. Da gibt es die Schwulen, die Lesben, die Bisexuellen, die Transsexuellen. Die haben sich in den letzten 50 Jahren viel Freiheit erkämpft, je nach Land und Gesellschaft heute ganz unterschiedlich. Aber das gilt natürlich auch für Religionen, das gilt für Konfessionen, für Glaubensrichtungen. Viele orthodoxe Rabbiner sehen zum Beispiel in Transsexualität einen Verstoß gegen göttliches Gebot. In der Berliner Neuen Synagoge wiederum sieht man das ganz anders und feiert dort den queeren Schabbat. Gerald Bayroth über den Mann, der das organisiert und der im Herzen schon immer ein Mann war.
Im Regal stehen zahlreiche jüdische Gebetbücher, spanischsprachige Romane, jiddische Geschichten. Und daneben liegt ein paar Boxhandschuhe. In seiner kleinen Wohnung in Berlin-Kreuzberg erzählt Jonathan Raphael Balling von seinem Leben als Mann, als Transmann. Der 33-Jährige hatte früher einen Frauennamen, hat seinen Körper bei mehreren Operationen verändern lassen und schließlich auch männliche Vornamen gewählt.
Ich fühle mich zunächst einfach mal als Mann und die Transgeschichte, die kommt dann je nach Kontext dazu oder auch nicht. Wenn ich über meine Transgeschichte rede, dann sage ich meistens, dass ich transsexuell bin. Ich finde das Wort nicht hundertprozentig glücklich, aber es ist das Wort, was die meisten Leute verstehen. Deswegen verwende ich das meistens für mich.
Eigentlich sei der Ausdruck transsexuell nicht ganz richtig. Es gehe schließlich nicht um eine sexuelle Orientierung, so wie homo- oder heterosexuell.
Also es gibt zum Beispiel die Kritik daran, dass dadurch, dass der zweite Wortteil sexuell ist, das oft mit Sexualität in Verbindung gebracht wird, was natürlich nicht zutrifft, weil es um die Geschlechtsidentität geht und nicht um die Sexualität. Transmenschen können jede Art von Sexualität haben. Das hat mit dem Geschlecht erstmal nichts zu tun.
Einmal im Monat organisiert Jonathan Raphael Balling einen Regenbogen-Schabbat in der Synagoge Oranienburger Straße in Berlin für Transmänner und Frauen, für Lesben, Schwule und Bisexuelle, kurz für Queers, so der Oberbegriff. Erst kommt ein Schabbatsegen über Brot und Wein, der sogenannte Kiddush, mit einem langen Essen und dann ein Vortrag, ein Gespräch oder Referat, zum Beispiel zur Geschichte von Lesben, Schwulen und Transsexuellen in deutschen Synagogen. Die Teilnehmer haben ein Bedürfnis, sich mit anderen jüdischen Queers auszutauschen. Denn allzu oft seien jüdisches Leben und lesbisches, schwules oder Transgender-Leben getrennte Welten.
Die Idee entstand auch letztlich, dass mehrere Leute festgestellt haben, sie möchten das zusammenbringen, sie möchten das nicht mehr in getrennten Welten leben. Es sind auch Leute, die schlechte Erfahrungen in den Synagogen, in denen sie aufgewachsen sind, gemacht haben und die als queere Menschen zurückkommen möchten und dazu Räume suchen.
Im jüdischen Spektrum gilt prinzipiell, wo Frauen gleiche Rechte haben wie Männer, wo sich Schwule und Lesben offen zeigen können, dort haben es auch Transsexuelle leichter.
Transsexualität wird im Judentum traditionell entweder gar nicht wahrgenommen oder negativ gesehen.
Rabbiner Nils Ederberg ist Dozent an der Universität Potsdam.
Heutzutage sind wir in einer anderen Situation. Wir kennen Transsexuelle, wir wissen, dass es ganz normale Menschen sind und dass sie nicht irgendwelche Spinnereien haben, sondern dass sie eben ihr Leben leben möchten, so wie sie letzten Endes von Gott geschaffen sind. Und das müssen wir in den jüdischen Gemeinschaften ermöglichen.
Das jüdische Gesetz, die Halacha, stellt sich die Menschen entweder männlich oder weiblich vor. Natürlich konnten sich weder die Autoren der Bibel noch die Rabbinen in der Spätantike vorstellen, dass Menschen ihr Geschlecht operativ verändern bzw. ihre äußeren Geschlechtsmerkmale an das innere Gefühl angleichen könnten. Doch sie kannten schon Intersexuelle, also Menschen, die man einst als Zwitter bezeichnete. Die Rabbinen nannten sie Androgynos oder Tumtum. Zweigeschlechtliche Menschen sollten ein Leben wie Männer führen, urteilten die Rabbinen, selbst Männer. In der Bibel stehen Verbote, die sich bis heute negativ für Transsexuelle auswirken. Etwa dieses im 5. Buch Mose.
Mannesgewand soll nicht an einer Frau sein und ein Mann lege nicht Frauengewand an. Denn ein Greuel dem Ewigen ist jeder, wer dies tut.
Ursprünglich hatte die Regel nach heutigen Erkenntnissen den Sinn, sich von anderen abzuheben. Häufig deutet das Wort Greuel, Toeva, auf fremde Kulte hin. Und von denen sollten sich die Israeliten fernhalten.
Da können wir historisch sagen, das hat sicher Gründe in der Abgrenzung zu anderen Kulturen in der Umgebung, weil das gemacht wurde, wo das eine religiöse Bedeutung hatte. Wir haben sehr viele solche Regeln, die ursprünglich einfach dazu da waren, sich von anderen zu unterscheiden.
Die Rabbinen, die in der Mishnah und dem Talmud diskutieren, lebten in der Spätantike, von 70 nach Christus bis ins 6. Jahrhundert. Erst in diesem rabbinischen Judentum bildete sich das jüdische Gesetz heraus, die Halacha. Die Rabbinen interessierten sich nicht im Mindesten für die historischen Intentionen der Bibel. Und so blieb das Verbot, dass sich ein Mann nicht wie eine Frau kleiden soll, als Vorschrift erhalten.
Sie haben das übernommen, sie haben das als Wert hochgehalten. Und man muss es vielleicht sogar radikaler sagen, die rabbinische Kultur war eine männliche Kultur, es waren Männer, die im Lehrhaus diskutiert haben.
Rabbiner Nils Ederberg gehört der sogenannten Masorti-Bewegung an. Masorti bedeutet traditionell. Die Bewegung vertritt im jüdischen Spektrum eine Mittelposition. Auch liberale Juden haben kein Problem mit Transsexualität. Für die meisten orthodoxen Rabbiner gilt sie hingegen als Verstoß gegen göttliche Gebote. Ausgerechnet aus der orthodoxen Welt stammt Jessica Smith. Die hochgewachsene Lady in Rock und eleganter Jacke ist Anfang 60, lebt in Jerusalem und hieß früher Jeffrey Smith.
I tell myself, oh, God wants me to try harder.
Ich sagte mir, Gott möchte, dass ich noch stärker versuche, nach seinem Willen zu leben. Und das versuchte ich dann auch. Ich lebte in Jerusalem als ultraorthodoxer Mann. Meine Familie wuchs und mein Bad wuchs auch. Mein Leben war wie ein riesengroßes Hochhaus. Doch das Fundament bestand nur aus Angst und Verzweiflung.
Auch wenn die Orthodoxie gegenüber Veränderung häufig sehr zurückhaltend ist, lehnen nicht alle orthodoxen Rabbiner Transsexualität ab. Der wichtigste jüdische Experte für Medizinhalacha im 20. Jahrhundert, Rabbiner Eliezer Waldenberg, dachte sich sogar einen eigenen morgendlichen Segensspruch für Transmänner aus. Orthodoxe Männer bedanken sich nämlich morgens bei Gott, dass er sie nicht als Frau erschaffen habe, und Frauen bedanken sich, dass er sie nach seinem Willen erschaffen habe. Transmänner sollen nach Eliezer Waldenberg beten: Gesegnet seist du, Adonai, unser Gott, König der Welt, der du mich zum Mann verändert hast. Die Geschlechtsangleichung sieht Eliezer Waldenberg mithin als göttlichen Willen an. Weiter schreibt er: Identität und Geburtsrecht eines Menschen würden nicht durch einzelne Organe bestimmt, sondern durch den Geist und die Seele, die sie bewohnen. Nach vielen Jahren in der Orthodoxie, nach einer schmerzhaften Scheidung und Jobverlust, entschloss sich Jessica Smith an ihrem 50. Geburtstag, den Weg der Geschlechtsangleichung zu gehen.
My journey was as much spiritual and healing.
Meine Reise war heilsam und spirituell. Eine Geschlechtsumwandlung war meine Reise natürlich auch.
40 Jahre hat Jessica Smith gebraucht für ihre Reise zum richtigen Geschlecht. 40 Jahre, bis sie endlich auf der Frauenseite der Klagemauer betete. Nach ihrer Überzeugung die richtige Seite für sie. Ihre Autobiografie hat sie 40 Jahre in der Wildnis genannt. 40 Years in the Wilderness. Jonathan Raphael Balling hat erst mit Anfang 20 von der Möglichkeit der Geschlechtsangleichung gehört.
Es hat mir sehr viel Ruhe in mein Leben gebracht. Ich muss nicht ständig mehr kämpfen, um als der gesehen zu werden, als der ich mich fühle. Das Thema der Geschlechtsidentität steht nicht mehr 24 Stunden im Vordergrund. Das ist sehr entlastend.
Als er anfing, Hormone zu nehmen und sich sein Gesicht veränderte und als sein Spiegelbild immer mehr seinem Selbstbild entsprach, da hatte Jonathan Raphael Balling das Bedürfnis, seine Kippa aufzusetzen, die jüdische Kopfbedeckung, traditionell für Männer. Und auch seine neuen männlichen Vornamen erzählen eine Geschichte.
Meine neuen Namen habe ich gewählt. Teilweise war das einer der Namen, die meine Eltern womöglich für mich ausgewählt hätten. Aber auch, und da kommt jetzt wieder die jüdische Komponente hinein, Raphael heißt Gott heilt. Und das war einfach genau so, wie ich mich gefühlt habe in der Zeit. Es war ein Heilungsprozess für mich, also ein sehr ganzheitlicher Heilungsprozess. Nicht nur ein körperlicher oder psychischer, sondern auch durchaus ein spiritueller Heilungsprozess.
Raphael, Gott heilt. Die Geschichte des transidenten Juden Jonathan Raphael Balling. 50 Jahre nach dem Stonewall-Aufstand der Homo- und Transsexuellen in der New Yorker Christopher Street geht es in dieser Stunde bei Deutschlandfunk Kultur um Religion und Sexualität. Und natürlich geht es auch um die Liebe, ohne die alles ja gar nichts ist. Die katholische Kirche tut sich heute immer noch schwer. Das sage ich jetzt mal als treues Mitglied. Die katholische Kirche tut sich schwer mit der Sexualität. Und warum, habe ich in diesem Frühjahr ganz schön gestaunt, als mir meine Mutter, die ist über 80, die ist stark vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt, die Frühjahrsausgabe der Zeitschrift Franziskaner, Magazin für franziskanische Kultur und Lebensart, in den Briefumschlag gesteckt hat. Da steht drauf: Sexualität, das Natürlichste der Welt. Und das Thema ist katholische Kirche und Sexualmoral. Da lese ich dann solche Sachen wie: Sexualität ist auch eine religiöse Grundkraft und Quelle von Spiritualität, gerade im jüdisch-christlichen Kontext. Oder Sexualität ist ein Geschenk Gottes, der schönste Punkt der Schöpfung. Ein wichtiger Autor dieses Hefts ist der Franziskaner Andreas Brandz. Guten Tag, Bruder Andreas.
Einen schönen guten Tag.
Da geht es jetzt in dem Heft um Selbstbefriedigung, um vorehelichen Geschlechtsverkehr, um schwule Priester, um Sünde, um Zölibat. Auch um Selbstvergewisserung. Hat das Heft so in katholischen Kreisen für ein bisschen Unruhe gesorgt?
Es hat für viel Resonanz gesorgt. In erster Linie bin ich sehr dankbar für viele positive Reaktionen auf unser Heft, das wir ganz mutig angegangen sind von unserem Redaktionsteam her. Und wir hatten auch natürlich Absagen, die dazu geführt haben, dass unser Heft nicht mehr bezogen werden will. Es polarisiert ein Stück, das war uns im Vorhinein auch klar, aber ich denke, ich kann auch sagen, es hat aufgewühlt, es hat begeistert, es hat Menschen wieder neu angesprochen, weil wir Thema berührt haben, worüber sich einfach nicht so leicht sprechen lässt und was aber heute notwendigerweise auf den Tisch muss.
Meinen Sie es bei diesen unterschiedlichen Reaktionen amtskirchliche und Laienmilieus oder geht das da in beiden Lagern
so? Das geht in beiden Lagern durcheinander. Wir haben ja auch im Bezieherkreis sicherlich einige, die in der katholischen Lehre sehr tief verwurzelt sind und gerne alles so weiter haben wollten, wie es bislang war. Da haben wir sicherlich auch wunde Punkte getroffen.
Gerade im Bereich der Sexualität ist es ja tatsächlich so, dass viele katholische Christen der Kirche schon seit Jahren schlichtweg die Kompetenz absprechen, da ins Privatleben reinzureden. Und natürlich gibt es auch bei Katholiken zerbrochene Ehen, da gibt es uneheliche Kinder, die dann doch getauft werden sollen. Und natürlich gibt es auch vorehelichen Verkehr. Kommt das eigentlich noch als empfundene Sündenlast bei Ihnen im Beichtstuhl an? Oder sagen die Menschen inzwischen, das bespreche ich mit jedem, aber nicht mit meinem Pfarrer?
Erstmal muss man festhalten, die gesamte Beichtpraxis hat sich ja verändert und somit kommt das, was bei mir ankommt im Beichtstuhl, ist ja schon so ein gefiltertes Volumen von Menschen. Aber das Thema ist immer eines, das vorkommt. Das ist etwas, was mich verwundert auch, weil kaum einer dieses Thema auslässt. Das heißt, damit ist eine Not verbunden. Eine Not, weil es berührt das Thema Scham, es berührt das Thema des Alleingelassenseins, keine Möglichkeiten zu haben, damit im praktischen Leben Formen zu finden, sozusagen sein eigenes Leben mit der kirchlichen Lehre in Einklang zu bringen und daraus eine positive Kraft abzuleiten. Das heißt, Menschen thematisieren, wenn sie sagen, ich habe mich berührt, ich habe mich selbst befriedigt, ich habe eine zweite Beziehung oder was auch immer, die ganze Palette dieses Bereiches kommt zur Sprache. Und mir ist es dann immer ein Anliegen, den Menschen aufzuzeigen, dass grundsätzlich erst einmal damit etwas Positives verbunden ist. Dass sie zu einer Dankbarkeit finden für das, was sie empfinden und nicht von vornherein Tabus aufbauen und Verhinderungen installiert werden. Darum geht es nicht.
Sie geben also keine Buße auf?
Doch, ich gebe eine Buße auf, aber die Buße ist nicht die klassische, vielleicht auch nicht die von der Kirche propagierte. Meine Buße ist die, geh und danke deinem Gott für das, was du geschenkt bekommen hast. Denn Sexualität ist ja nicht nur ein massiver Block in uns, sondern das sind ja ganz vielfältige Strömungen, das sind ganz unterschiedliche Empfindungen und jeder Mensch ist anders, jeder tickt dann auch anders, jeder hat andere Bedürfnisse und die müssen noch irgendwie raus, also sich zeigen dürfen. Der Mensch lebt, dass er auch diese Dimension seines Lebens nicht vergräbt, sondern sie blühen lässt und insofern ist Sexualität ein Geschenk und dieses Geschenk muss ich zunächst einmal bejahen. Also ich selbst muss auch dazu kommen, dass ich es bejahe, annehme, wie es ist, egal wohin es mich da zieht, in welche Richtung. Und dann dieses Geschenk auch zu begreifen als eine Gottesgabe. Fürs Christentum für mich unerlässlich, es so zu formulieren, wir sind eine Religion, die Inkarnation, also die Menschwerdung feiert und das geht über das Leibliche und zum Leiblichen gehört die Sexualität. Also das ist eine innere Struktur, die leider über viele Jahrhunderte verdeckt geblieben ist.
Naja, es gibt Bruchlinien, eindeutig. Also wenn ich noch ein bisschen durch das Heft blättere und damit knistere, da mache ich mal eine Bruchstelle zwischen Amtskirche und Gottesvolk. Die kann man relativ präzise identifizieren. Mitten in den gesellschaftlichen Aufbruch der 68er kam die Enzyklika, also das Lehrschreiben des damaligen Papstes Paul VI., der von den einen als Heiliger verehrt wird, der ist heilig gesprochen, von den anderen wird er Pillenpaul genannt.
Die Enzyklika Humanae Vitae hat sicherlich auch gespalten und hat vor allen Dingen viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Das ganze Thema der Verhütung war das Thema, was virulent war und worauf Antworten gesucht wurden. Dann kam sozusagen die klare Absage, Verhütung ist nicht. Und das hat viele Menschen im Grunde genommen spüren lassen, Kirche argumentiert in ihrer herkömmlichen Weise immer noch so, dass Menschen sich unverstanden fühlten und das, was an Bedürfnissen da ist, an Suche nach Wegen, nicht aufgegriffen wurde. Ja, insofern gibt es heute noch eine sehr große Verbitterung da zu diesem Thema auch, weil einfach nicht verstanden wurde, dass der gesamte Bereich der Verhütung ja auch einer ist, der gesundheitlichen Aspekt bedient, genauso wie auch eine ungewollte Schwangerschaft bei Jugendlichen oder in Bereichen, wo es schwierig ist, die Erziehung überhaupt durchzuführen.
Ja. Paul VI. Hat ja noch was geschrieben in dieser Enzyklika. Das ist ja in diesem ganzen Getöse untergegangen. Da hat er die biologischen Gesetze als Ausdruck des göttlichen Plans anerkannt. Also auch die Sexualität. Da heißt es, glaube ich, da ist ein bisschen sperrig formuliert, da geht es um die leibliche Begegnung von Mann und Frau als ganzheitliches Miteinander. Das heißt ja, der primäre Zweck der Ehe ist nicht mehr die Fortpflanzung, sondern man kann es sich auch zusammen schön machen. Da hat er doch auch einen Punkt getroffen.
Ja, das berührt ja den Lustaspekt, ne, der vielfach einfach unter den Tisch gekehrt wurde. Man kann es so lesen, natürlich. Vorrangig ist die fleischliche Vereinigung der Fortpflanzung ausgerichtet. Und dann, wenn man dem zugrunde legt, dass auch noch der Lustaspekt eine Rolle spielen darf, auch aus katholischer Sicht, dann soll das Ziel der Fortpflanzung aber nicht aus dem Blick gelassen werden. Es gilt ja nach wie vor als eine der Marschlinien durch die ganze Enzyklika.
Jetzt machen wir den Sprung wieder nach 2019 und schauen mal auf die staatliche Ebene. Die gleichgeschlechtliche Ehe, die ist inzwischen Wirklichkeit und Normalität geworden. Aber kirchliche Hochzeiten für gleichgeschlechtliche Paare gibt es nicht, wohl aber den Wunsch, sich segnen zu lassen. Und da lese ich auch jetzt hier in Ihrem Heft, der Segen für gleichgeschlechtliche Paare ist ein Zuspruch für diese Menschen und zugleich ein Gotteslob. Ist das noch katholisch?
Aus unserer Sicht ja. Also es braucht eine Entwicklung in diese Richtung, da arbeiten wir an verschiedensten Stellen sehr stark dran, auch mit Bischöfen zusammen, weil deutlich wird, und das können wir ablesen aus den Begegnungen Jesu mit den Menschen seiner Zeit, es geht immer darum, den Menschen aufzurichten. Es geht immer darum, dem Menschen einen Zuspruch zukommen zu lassen, der ihn innerlich aufrichtet und zu einem stehenden, zu sich stehenden Menschen macht. Das darf Kirche nicht zu negativ einschätzen und sie muss Formen finden, den Menschen, die in unterschiedlichsten Lebensformen leben, auch den Segen, das gute Wort, das begleitende, aufrichtende Wort zuzusprechen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass solche Formen gleichgeschlechtlicher Segnung jetzt dringend heute in den Blick genommen werden, gestaltet werden. Es sind dann keine Trauungen im klassischen Sinn, es sind keine Brautämter, das kann man unterscheiden. Wir brauchen nur den Mut, das zu tun, weil Menschen danach sich sehnen, von der Kirche ernst genommen zu werden in ihrer Lebensform, in ihrer Liebesform. Das, finde ich, ist etwas, wo Kirche sich nicht verweigern darf.
Bruder Andreas, Sie haben als Franziskaner, als katholischer Priester ja Ehelosigkeit gelobt. Sie haben sich mit Leib und Seele Christus verschrieben, aber wir wissen ja, das mit dem Leib ist so eine Sache. Wie oft können Sie denn in Ihrer Gemeinschaft solche Themen besprechen? Denn auch in Ihrer Ordensgemeinschaft gibt es sicherlich körperliche Bedürfnisse, seelische Notlagen, den Wunsch nach Aussprache. Es wird wahrscheinlich bei den Franziskanern wie überall in der Gesellschaft Heterosexuelle, Homosexuelle, Transidente geben.
Das auf jeden Fall. Wir haben, denke ich, eine bunte Mischung, ohne dass man deswegen ein Plakat um den Hals sich hängen muss, wie man jetzt gerade dasteht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin 30 Jahre selbst in der Ordensgemeinschaft. Am Anfang ist es schwer, das ins Wort zu bringen, wenn man selbst für sich Positionen entwickeln muss oder seine eigenen Bedürfnisse entdeckt, das ins Wort zu bringen, zumal in diesem ganzen religiösen Kontext. Immer die Frage ist, darf ich das sagen, was passiert wenn und muss ich dann gehen und... Ja. Mittlerweile ist einiges weggebrochen von den Tabus. Es ist eine viel größere Offenheit da, was auch damit zu tun hat, dass die jungen Männer, in Anführungsstrichen jungen Männer, die zu uns kommen, alle älter geworden sind. Das heißt, heute kommt keiner mehr mit 20 ins Kloster, wo dann vielleicht eine gewisse Hemmnis da ist, die Themen ins Wort zu bringen. Heute sind die Männer, die ins Kloster kommen, 30, 35, 40, haben Beziehungserfahrungen hinter sich, haben also auch eine praktizierte Sexualität, die sie mitbringen, in die Ordensgemeinschaft hinein, um sie jetzt anders zu gestalten. Ich erlebe das als wohltuend, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Ich bin in der Ausbildung tätig seit 20 Jahren und kann sagen, dass die Gespräche auch gerade zum Thema Sexualität sind immer noch tastende. Keiner fällt so mit der Tür ins Haus, sondern es sind vorsichtige Annäherungen. Es ist eine große Offenheit da. Es ist vor allen Dingen das Empfinden da, ich werde akzeptiert, wie ich bin. I am what I am. Das ist das schöne Wort, was dann auch als Erfahrungsgrundlage da ist. Und damit kann man dann auch weiterleben und suchen.
Franziskaner Andreas Brandz. Vielen Dank, Bruder Andreas. In Deutschlandfunk Kultur geht es um Sexualität und Religion. Da muss man sich natürlich auch die dunkle Seite ansehen, die dunkle Seite der Macht, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt. Die Bereitschaft, da Missstände zu beenden, ist durchaus unterschiedlich. Manchmal fehlt einfach das Unrechtbewusstsein. Anne-Françoise Weber aus dem zentralafrikanischen Kamerun.
Im Vatikan und anderswo wächst erst langsam das Bewusstsein, dass neben minderjährigen Opfern besonders Ordensschwestern sexueller Gewalt durch Priester ausgesetzt sind. In Kamerun sei es sehr schwierig, diese Form des Missbrauchs zu thematisieren, sagt die Dokumentarfilmerin Edwige Tekam. Denn viele Menschen in Kamerun würden erzwungenen Sex mit einer erwachsenen Person gar nicht als Straftat ansehen. Im kirchlichen Bereich, so ihre Feststellung, laufen besonders junge Ordensschwestern Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden.
Sie stellen sich sowieso manchmal die Frage, ob sie die richtige Wahl getroffen haben, denn es gibt Versuchungen. Und gleichzeitig treffen sie auf ihre männlichen Gegenüber, die Männer der Kirche, die ihnen sagen, letztlich sind wir Menschen, wir haben das Recht, bestimmte Empfindungen zu haben. Das ist normal. Und wenn wir von Zeit zu Zeit sündigen, ist das nicht so schlimm.
Man erlebe immer wieder, dass junge Schwestern aus einer Gemeinde verschwinden, erzählt Edwige Tekam. Sie bekämen dann ein Kind dort, wo man sie nicht als Ordensfrauen kenne. Nach ein paar Monaten gäben sie das Kind zu einer Verwandten oder sogar in ein Waisenhaus und kämen zurück. Auch wenn Frauen vergewaltigt würden, könnten sie kaum vor Gericht gehen.
So etwas gibt es täglich, nicht nur in Kamerun. Überall gibt es Anklagen gegen Kirchenmänner. Manchmal wissen alle, dass das stimmt, aber es gibt keine juristischen Beweise. Und die Gesellschaft verschließt die Augen. Selbst wenn eine Frau geschlagen wird und die Nachbarn das jeden Tag mitbekommen, will leider keiner vor Gericht als Zeuge aussagen.
Geht es um Priester oder andere hoch angesehene Persönlichkeiten, sei es besonders schwierig, Anklage zu erheben. Edwige Tekam glaubt aber, dass sexuelle Gewalt durch Priester abnehme, da immer häufiger Frauen aus freien Stücken und ganz offen eine Beziehung zu einem Priester eingehen würden. Sie selbst kennt solche Fälle. Vor einigen Jahren war sie bei einer seltsamen Taufe eingeladen. Beim abendlichen Empfang fragte sie, wer denn nun der Vater des Kindes sei. Daraufhin zeigte jemand in Richtung eines Tisches.
Aber man hat mir gesagt, dass an diesem Tisch die drei Priester säßen. Wie konnte einer von ihnen der Vater sein? Doch, da ist der Vater, hieß es. Ich habe sie den ganzen Abend über beobachtet und tatsächlich, der eine Priester war der Vater der vier Kinder dieser Frau. Sie hatte keinen anderen Lebensgefährten. Das war ihr Mann. Ich weiß nicht, wie viel die Ordensgemeinschaft weiß, aber ich glaube, dass wahrscheinlich sogar die Priester Bescheid wussten, die die Taufe gefeiert haben. Sie fragen ja vor der Taufe, wer die Eltern sind. Ein wenig Versteckspiel war dabei, denn der Vater wurde an dem Abend nicht wie üblich offiziell vorgestellt. Aber alle wussten Bescheid.
Bei Edwige Tekam klingt es so, als könnten solche einvernehmlichen Beziehungen verhindern, dass Priester Kinder oder Erwachsene sexuell missbrauchen. Eine verbreitete Ansicht. Auch die Schriftstellerin Chantal Julien Lent macht kaum einen Unterschied zwischen sexueller Gewalt durch Priester und Verstößen gegen das Zölibat, bei denen niemand missbraucht wird. Für sie geht es darum, dass all diese Taten der kirchlichen Lehre widersprechen. Sie fürchtet vor allem um die Frömmigkeit der rund 40% Katholiken im Land.
Ich habe festgestellt, dass vor allem viele junge Leute Schwierigkeiten haben, die Botschaft der Reinheit aus dem Evangelium anzunehmen, die Priester und Prediger so betonen. Die Jungen sagen, ich habe einen Priester in der Disco gesehen. Hier macht ein Priester Kinder. Dort hat einer ein junges Mädchen entjungfert. Wenn der Priester mir morgens sagt, solange man nicht verheiratet ist, darf man keinen Sex haben. Und kaum hat er die Messe beendet, erwische ich ihn beim Sex, dann ist die Religion doch ein Witz.
Als engagierte Katholikin ist Chantal Julien Lent verärgert darüber, in welch schlechtes Licht die Kirche durch ein solches Verhalten gerate. Deswegen hat sie einen Roman geschrieben. Aus Fleisch und aus Geist lautet der Titel. Die Hauptperson wird als junger Seminarist vom Sohn eines Priesters missbraucht und erliegt später dem Charme einer Frau, die mit Vorliebe junge Priester verführt. Auch im realen Leben sieht Schriftstellerin Lent Priester eher als Opfer, denn als Täter.
Ich glaube, der Priester ist ebenso wie die Ordensschwester durch sein Keuschheitsgelübde wie eine verbotene Frucht. Manche Leute fühlen sich davon besonders angezogen. Diese verbotenen Früchte zu bekommen, ist wie ein Sieg, eine Eroberung. Deswegen provozieren manche solche Situationen, in denen die Ordensleute nachgeben. Aber nachher behaupten diese Leute, um sich freizusprechen, der Priester hat mich missbraucht oder die Ordensschwester hat mich verführt und so weiter.
Auch die Armut der Priester, die nur von den Gaben ihrer Gemeinde leben, werde ausgenutzt, sagt Lent. Frauen würden ihnen Mahlzeiten bringen und im Gegenzug Sex erwarten. Deswegen hat sie einem jungen Priester, der neu in ihre Gemeinde kam, gleich erklärt.
Hier in dieser Stadt wird eine Frau, schon wenn du sie grüßt, angesichts deiner Schönheit behaupten, du habest mit ihr geschlafen. Du hast keine Chance, hier eine Beziehung zu führen, die nicht sofort bekannt wird. Ich rate dir, wenn du dich eines Tages nicht mehr zurückhalten kannst, dann geh in eine andere Stadt. Finde eine Frau, lebe dich aus und komme zurück.
Der junge Mann habe sich an ihren Rat gehalten. Und so hätten die Leute Vertrauen zu ihm gefasst und die Gemeinde sei stetig gewachsen. Seine Sexualität in einer einvernehmlichen Beziehung auszuleben, aber das vor den Gläubigen zu verstecken, hält Chantal Julien Lent nicht für Heuchelei, sondern für das richtige Vorgehen, um das Bild der Kirche nicht zu beschmutzen.
Der Priester soll, wenn er Fehler begeht, sie wenigstens nicht offen begehen. Dafür bewundere ich den Islam ein bisschen. Denn ich habe einmal einen jungen Muslim gefragt, warum er heimlich verbotenerweise Alkohol trinkt und gleichzeitig ständig lautstark verkündet, dass er das nicht tue. Er erklärte mir, dass das zweierlei ist. Für sich selbst zu sündigen ist schon eine Sünde, aber den anderen zur Sünde zu verführen, ist noch schlimmer.
Lent will mit ihrem Roman zwar auch vorsichtig fragen, ob der Zölibat die richtige Lebensform für Priester ist, aber sie betont, dass sie auch verheiratete evangelische Geistliche mit unmoralischem Sexleben kennt.
Ein Bericht aus dem zentralafrikanischen Kamerun. Religion und Sexualität. 50 Jahre nach dem Stonewall-Aufstand der Homo- und Transsexuellen in der New Yorker Christopher Street. Religionen, der Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Radiosendung gibt es immer sonntags um 14.05 Uhr. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.